ARD Sounds.
Vor genau einem Jahr spricht Robert Francis Prevost das erste Mal als frisch gewählter Papst ins Mikro.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch allen.
Heute gilt Papst Leo XIV. Als derjenige, der US-Präsident Donald Trump die Stirn bietet. Aber wie politisch will der Papst tatsächlich sein? In dieser 11KM-Folge sprechen wir mit Tilman Kleinjung aus dem ARD-Studio Rom. Tilman konnte für seine Recherchen engste Vertraute von Papst Leo treffen. Und er erzählt uns, was Robert Francis Prevost bis heute prägt. Herzlich willkommen, Tilman.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Freitag, der 8. Mai. Wenn wir über Papst Leo als politischen Papst sprechen, dann gibt es einen Moment, von dem du sagst, dass der dir dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Was ist da passiert?
Das war am Dienstag nach Ostern. Und der Papst hat diesen Dienstag, wie er das immer tut, in Castel Gandolfo verbracht. Das ist die Sommerresidenz, sagt man immer so landläufig. Aber das ist eigentlich der Zweitwohnsitz des Papstes, den tatsächlich Papst Leo immer wieder nutzt. Er fährt dann am Montagabend in die Berge. Das sind so kleine Hügel rund um Rom am Albaner See. Ein bisschen Touristenidyll. Wurde auch mal gefragt, was er da macht. Da sagt er, ja, dann lese ich.
Un po' di lettura, di lavoro. Ci sono tutti i giorni di corrispondenza, telefonate.
Erledige vielleicht ein paar Telefonate, die ganz dringend sind, aber vor allem Tennis spielen, Schwimmen. Also er erholt sich da, er achtet auf seine Work-Life-Balance. Und dann gibt's etwas, was ziemlich ungewöhnlich ist. Am Abend, bevor er nach Rom zurückfährt, tritt er vor das Tor seiner Residenz. Und da warten dann schon Leute, Fans, Gläubige, Pilger und immer auch eine Handvoll Journalistinnen und Journalisten auf den Papst.
Buonasera.
Manchmal geht er auch so grüßend vorbei, aber an dem Abend ist er rausgekommen und direkt auf die Mikrofone zu. Und er hat gar nicht mal auf Fragen gewartet, sondern hat gesagt, ich muss jetzt eine Erklärung abgeben. Und zu diesem Zeitpunkt lief ja der Krieg im Iran und gegen den Iran schon seit Wochen, seit mehr als einem Monat. Das war der Tag, an dem Donald Trump gepostet hatte, wir werden eine ganze Zivilisation auslöschen. Das hat er auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Und dann hat der Papst gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das ist vom Völkerrecht her überhaupt nicht gedeckt. Das ist moralisch überhaupt nicht möglich. Unschuldige und unschuldige Kinder kommen ums Leben. Wir brauchen Verhandlungen und Dialog. Verhandlungen, hat er nochmal so mit Ausrufezeichen gesagt. Und damit es dann auch wirklich in aller Welt verstanden wird und auch bei dem Adressaten, und das war ganz eindeutig die US-Regierung, ankommt, hat das dann auch nochmal auf Englisch wiederholt.
So, come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way.
Und das war natürlich auf Trump gerichtet.
Dass sich ein Papst gegen Krieg und für Frieden ausspricht, ist für mich jetzt erstmal nicht ganz überraschend. Was macht denn den Moment aus deiner Sicht besonders?
Ja, also er hat schon sein Pontifikat, also diese Zeit als Papst, unter das Leitmotiv des Friedens gestellt. Das ist ganz klar. Und das ist ein Akzent, den er ja notgedrungen setzen muss. Was bleibt ihm denn anderes übrig?
Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace.
Frieden, was denn sonst? Was kann denn ein Papst anderes sagen als Frieden? Was in diesem Moment anders ist, ist, dass Papst Leo tatsächlich gemerkt hat, dass er mit seinen Worten anscheinend gar nicht durchdringt. Und dann blieb Leo in seiner Auffassung nichts anderes übrig, als alle Diplomatie fallen zu lassen und zu sagen, so geht das nicht.
Wie reagiert denn dann der US-Präsident Donald Trump darauf?
Ja, also Donald Trump hat diese Botschaft sehr wohl gehört und hat dann tatsächlich auch unmittelbar darauf reagiert. Er ist aus seiner Maschine heruntergestiegen und hat in die Mikrofone gesagt, im Grunde das, was er vorher schon auch wieder über seine Social-Media-Kanäle verbreitet hat.
We don't like a Pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon.
Dem Papst Leo würde ja wohl offenbar gefallen, dass sein Land Atomwaffen hat und er würde wohl Kriminelle gerne unterstützen. Also all das, was wir aus dieser Haltung von Donald Trump schon lange kennen, diese Unterstellungen, dieses schnell beleidigt sein, wenn Kritik kommt. Und dann sagt er eben diesen Einsatz, ich mag das nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von Leo und der ist mir viel zu liberal.
He's a very liberal person, so I'm not a fan of Pope Leo.
So einen Papst brauche ich nicht.
Ja, auch im Duktus irgendwie so ein klassischer Trump, würde ich sagen, ne?
Genau, davor ist auch ein Papst nicht gefeit, auf diese simple Logik reduziert zu werden. Und damit ist dieses Wortgefecht auf Distanz ja auch noch nicht zu Ende. Das hat sich dann noch tagelang weiterentwickelt mit Antworten, Gegenantworten, Reaktionen der US-Administration und so weiter. Also das ging schon noch weiter.
Dieses verbale Ping-Pong zwischen den beiden, was erzählt uns das über Papst Leo und darüber, wie er sein Amt ausübt?
Ja, der Papst hatte ja dann unmittelbar nach Ostern eine lange Reise geplant nach Afrika mit verschiedenen Stationen, Algerien, Angola, Kamerun, Äquatorialguinea. Und natürlich war diese Reise davon überschattet. Und US-Journalisten, die mit dem Papst nach Afrika geflogen sind, haben ihn natürlich im Flieger, als er vorbeikam, auch direkt darauf angesprochen und haben dann auch seine Antwort aufgenommen.
I have no fear.
Und er hat dann sehr klar gesagt, ich habe keine Angst vor der Trump-Administration.
Neither the Trump administration nor speaking out loudly about
und ich habe auch keine Angst davor, die Botschaft des Evangeliums klar auszusprechen. Soll heißen, der Papst sieht das einfach in seinem Rollenprofil. Ich muss den Frieden verkünden. Das gehört zu meinem Amt dazu. Und ich habe überhaupt keine Angst, das zu tun. Und deswegen habe ich auch keine Angst davor, mich gegebenenfalls mit Menschen anzulegen, die viel, viel mächtiger sind als ich.
Und trotzdem schafft Papst Leo es ja, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Wie macht er das?
Also es gab ein großes Friedenstreffen in Kamerun, das ja seit, glaube ich, 10 Jahren von einem blutigen Bürgerkrieg auch gespalten wird. Da geht es um die Anglophone, also die englischsprachige, und die Frankophone, also die französischsprachige Bevölkerungsgruppe, die da miteinander in einem Krieg sind und die nicht miteinander können. Und da gab es eben diese große Friedensversammlung.
Dear sisters and brothers.
Und eine ziemlich starke Rede von Papst Leo.
It is a joy for me to be with you in this region that has suffered so greatly.
Und er hat das sehr, sehr deutlich gesagt dann, die Welt wird von einer Handvoll Tyrannen zerstört.
The world is being ravaged by a handful of tyrants.
Und es gibt so ein paar Brüder und Schwestern, die versuchen, sie irgendwie zusammenzuhalten.
Yet it's held together by a multitude of supportive brothers and sisters.
Das war Leo dann auch tatsächlich wichtig, dass er diese Rede lange geschrieben hat, bevor er überhaupt in diese Auseinandersetzung mit Trump geraten ist. Und er hat dann auch noch mal auf einem dieser Flüge innerhalb von Afrika sehr deutlich gemacht, dass er überhaupt nicht will, dass dieser Streit mit Donald Trump und der US-Regierung eskaliert.
As it happens, it was looked at as if I was trying to debate again the president, which is not my interest at all.
Es liegt nicht in meinem Interesse, hat er gesagt, mit dem US-Präsidenten zu debattieren.
Das heißt ja im Grunde, einerseits scheut Papst Leo den Konflikt nicht, also er geht den ein, wenn er das für richtig hält. Und andererseits stellt er sich da dann ja aber auch hin und sagt, ja, aber diese persönliche Auseinandersetzung hier, die erkläre ich jetzt erstmal für beendet von meiner Seite aus. Mit welchem Kalkül hat er diese Aussage getroffen?
Er ist ein absoluter Kommunikationsprofi. Er weiß ganz genau, dass er diesen, ich sag's mal, privaten Konflikt mit Donald Trump sofort beenden muss. Denn sonst wird jede seiner Aussagen immer auf die Frage abgeklopft, hat er wieder was zu Trump gesagt? Hat er da wieder was gesagt? Und so weiter. Ja. Und er als Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit hat natürlich einen anderen Anspruch. Er will eben nicht nur in einem Streit mit der US-Regierung wahrgenommen und möglicherweise auch nur darauf reduziert werden, weil das ist es ja. Du landest ja dann mit Trump zwangsläufig auch auf dessen Niveau. Und dazu ist er viel zu schlau, und dann zu sagen, nee, also von meiner Seite aus, ich habe gesagt, was ich gesagt habe, Schluss und jetzt andere Themen.
Papst Leo hat ja sozusagen als Background-Geschichte, dass er beim Augustinerorden war und auch eine lange Zeit in Peru tätig war. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass ihm im Zweifelsfall die USA vielleicht auch nicht das Allerwichtigste sind, weil er eben jetzt als Papst auf Katholiken überall in der Welt gucken muss und auch gucken möchte?
Ich glaube tatsächlich, dass dieser autobiografische Punkt nicht ganz unwichtig ist, wenn wir jetzt über dieses Thema Krieg und Frieden reden. Er ist in Chicago als klassisches Middle-Class-Kind groß geworden. Er ist da total sozialisiert in der US-amerikanischen Gesellschaft, im amerikanischen Katholizismus. Natürlich ist er Amerikaner, was denn sonst? Aber Papst Leo ist in den 80er Jahren nach Peru gekommen als Missionar, in einer Zeit, als dort, ja, man muss sagen, der linksterroristische leuchtende Pfad das Land in Angst und Schrecken versetzt hat. Und jeden, der nicht irgendwie auf Linie war mit dem leuchtenden Pfad oder deren Methoden auch des gewaltsamen Konflikts geteilt hat, mit dem Tode bedroht hat, so eben auch Robert Prevost, den Augustiner-Missionar. Das hat mir eine Ordensschwester aus Peru erzählt.
Das hat auch er am eigenen Leibe erfahren. Er wurde auch bedroht und auch mit dem Tod bedroht.
Schwester Birgit Weiler, das ist eine Ordensschwester, eine deutsche Theologin, die in Lima in Peru an der Hochschule lehrt und die natürlich den Leo kennengelernt hat, schon als Missionar und später dann als Bischof.
Und er hat dann immer betont, was hat ihm die Kraft gegeben, da zu bleiben. Er sagt, die Hoffnung dieser Menschen, das Vertrauen dieser Menschen, auch in mich.
Und jetzt ist dieser Robert Francis Prevost Papst. Du hast ihn uns jetzt als jemanden beschrieben, der ein Kommunikationsprofi ist, der politisch, strategisch sehr gezielt vorgeht. Du beobachtest ihn ja jetzt schon länger in diesem Amt. Ist er von Anfang an so gewesen?
Ich habe ihn am Anfang eher als sehr schüchtern und zurückhaltend erlebt. Also gerade der erste Auftritt, da waren alle Gesichtsmuskeln irgendwie im Einsatz. Und ich finde, man hat seine Nervosität gespürt. Und dann hat er aber bei einer Auslandsreise, bei einer dieser Pressekonferenzen, die es dann da im Flugzeug gibt, gesagt, also glaubt nicht, dass ihr jeden meiner Mienen und alles, was in meinem Gehirn vorgeht, lesen könnt. Ihr liegt manchmal ganz schön daneben.
Because you think you can read my mind or my face. And you're not always correct.
Dass auch in seinem Kopf was anderes vorgeht, als was möglicherweise sein Mienenspiel sagt. Er überlegt genau, was er sagt. Und dann aber, wenn es drauf ankommt, dann kann er doch sehr, sehr klar sein, sehr bestimmt sein und sagen, Leute, so geht es nicht. Und auch die Erfahrung hat Schwester Birgit Weiler in Peru mit ihm gemacht.
Ich kannte die Seite von ihm hier aus Peru, dass er, wenn in seiner Überzeugung und Glaubensüberzeugung ganz wichtige Werte auf dem Spiel stehen und alle Versuche, miteinander Menschen in Dialog zu halten, fehlschlagen, dass er dann sehr deutlich und auch mit aller Kraft Position beziehen kann.
Also einer, der entscheidungsstark ist.
Und als er letztes Jahr dann zum Papst gewählt wurde, ja, als aus dem US-Amerikaner Robert Francis Prevost Papst Leo wurde, würdest du sagen, dass das vom Vatikan aus gesehen auch eine politische Entscheidung war, diesen Mann zu wählen, mit dem ja eigentlich zum damaligen Zeitpunkt keiner gerechnet hat?
Also keiner gerechnet hat, würde ich nicht sagen. Er war auf unserer Longlist auf jeden Fall. Es war halt nur vorher immer gesagt worden, es ist undenkbar, dass ein Papst aus den Vereinigten Staaten gewählt wird, weil die USA sind nun mal das mächtigste, stärkste Land der Welt. Da soll nicht auch noch der Papst aus diesem Land kommen. Und dann wurde überraschenderweise dieser Mann gewählt.
Was war dann so das ausschlaggebende Argument für Papst Leo?
Habe ich mich auch gleich unmittelbar nach der Wahl gefragt, was ist denn jetzt das? Und ich würde mal behaupten, wenn die Kardinäle einen Headhunter beauftragt hätten, such uns mal den nächsten Papst, also jemand, der so Spitzenpersonal findet, dann wären die zwangsläufig bei Prevost gelandet, also bei diesem US-Amerikaner mit peruanischem Pass. Er hat Leitungserfahrung, er hat den großen Augustinerorden geleitet und das ist eben nicht nur ein kleiner regionaler Orden, sondern die sind in allen Kontinenten vertreten. Und da lernst du natürlich verschiedene Kulturen kennen und du weißt vor allem, wie man in verschiedenen Kulturen kommuniziert. Du kennst die Codes. Und da gab es so viele Punkte, wo man Haken hintermachen konnte bei dem Anforderungsprofil eines Papstes, dass ich mich dann am Ende über mich selber geärgert habe, dass ich ihn nicht auf Platz 1 gesetzt habe vor der Wahl. Ich glaube, da stand das politische Kalkül, Mensch, wir leben in so komplizierten Zeiten mit dem Ukraine-Krieg und mit dem Krieg im Gaza und so weiter. Damals, das stand, glaube ich, nicht im Vordergrund, sondern die Kardinäle haben zunächst einmal nach den Skills gesucht, die der Nachfolger von Franziskus braucht. Die wollten bestimmt jemanden, der ein bisschen ruhiger, bedachter ist, der aber inhaltlich schon so tickt wie Franziskus, der an die Ränder geht, der die Ausgegrenzten, die Verlorenen, die Verlierer sieht und wahrnimmt und die Kirchenreformen, die Franziskus angestoßen hat, dann möglicherweise in einem ruhigen Fahrwasser auch abschließt und zu Ende bringt. Also der dieses Werk weitermacht, aber mit einer anderen Art, mit einem anderen Angang. Und so jemand haben die gesucht. Und da stand jetzt nicht im Vordergrund die Frage, boah, da ist jetzt der Trump und dem müssen wir was entgegensetzen. Das war bestimmt nicht Hintergrund der Überlegungen.
Okay, das Politische war aus deiner Sicht also nicht entscheidend für die Wahl von Papst Leo. Aber würdest du sagen, er selbst ist ein politischer Mensch?
Ja, also er war auf jeden Fall immer ein politischer Mensch. Als junger Ordensmann in Rom habe ich neulich zufällig eben in dieser Auseinandersetzung mit Trump ein Bild gefunden in einer eher linken Zeitung, Il Manifesto. Da gibt es ein altes Schwarz-Weiß-Foto von einer Friedensdemo in Rom. Und das zeigt 5 Augustinerbrüder bei einer Demo 1983, September in Rom, wo es gegen die Stationierung von Waffensystemen ging. Also eine ganz ähnliche Demo, wie sie in Deutschland auch in der Zeit stattgefunden hat, von der Friedensbewegung. Und da steht ganz rechts, deutlich größer als die anderen, deutlich jünger als heute, der junge Augustinerpater Robert Francis Prevost und schaut so ein bisschen an der Kamera vorbei, ein bisschen grimmig guckt er. Und die 5 Augustiner halten ein sehr selbstgemaltes Schild hoch, Agostiniani per la pace, also Augustiner für den Frieden. Und das zeigt eben, dass dieses Thema Pazifismus, christlich motivierter Pazifismus, der Friedensgruß, dass das bei ihm schon von Anfang an angelegt ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Entwicklung des letzten Jahres oder dass er sich so Spin-Doktor-mäßig gedacht hat, Mensch, Frieden, das wäre doch ein Thema, auf das ich gehen könnte, sondern das steckt, würde ich sagen, auch nach seinen Erfahrungen in Peru, in seiner DNA. Und jetzt haben wir auf einmal einen Papst, der damit groß geworden ist, der sich damit identifiziert und der das sehr, sehr laut zur Sprache bringt.
Aber an welcher Stelle wird das dann auch tatsächlich politisch? Weil so eine richtige Macht hat er ja jetzt nicht als Papst.
Nein, der Papst hat tatsächlich nur eine Macht, das ist die Macht des Wortes. Die Worte muss man natürlich auch zu nutzen wissen und diese Macht, damit es nicht verpufft, dass es nicht inflationär ist, dass alle schon abschalten, bevor der Papst den Mund aufmacht. Und da finde ich Leo richtig gut, weil er tatsächlich das sehr dosiert macht. Und das zeigt eben auch dieses Wortgefecht mit Donald Trump. Das ist so ein richtiges Crescendo, ein lauter werden und er wird immer deutlicher. Das heißt, er kann auch Worte gezielt einsetzen, wenn er merkt, ich werde nicht gehört. Also er hat noch eine Möglichkeit, eins draufzusetzen. Und das zeigt dieses Beispiel mustergültig, dass er dazu perfekt in der Lage ist. Dass er also auch so eine Art Masterplan im Kopf hat.
Im Grunde könnte man ja auch sagen, dass das auch in der Auseinandersetzung mit Trump so war, dass diese Worte des Papstes sehr wohl gehört wurden. Sie wurden medial aufgegriffen und auf eine gewisse Art hat er ja auch Rückendeckung bekommen. Würdest du sagen, er geht sozusagen aus dieser Auseinandersetzung als Gewinner raus?
Ja, also er würde das natürlich nicht sagen, weil er sagt, es gibt da keine Gewinner und Verlierer. Ich glaube aber, dass aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus er eindeutig gestärkt daraus hervorgeht. Also er hat deutlich an Profil gewonnen. Und es gibt ja dann auch so mittelbare Geschichten rund um diese Auseinandersetzung. Zum Beispiel, dass Giorgia Meloni, die sich ja immer bisher gerühmt hat, dass sie ein besonders enges Verhältnis zu Donald Trump hat, also das engste Verhältnis, was alle Europäer haben, und sie ist sozusagen der Brückenkopf nach Amerika, dass sogar Giorgia Meloni dann sagen musste, Tag gebraucht dann aber, dass die Worte von Donald Trump über Papst Leo überhaupt nicht gehen und dass das nicht akzeptabel ist.
Le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili.
Und das zeigt ja eben, es sind dann eben nicht nur Worte, sondern es hat tatsächlich politische Auswirkungen. Donald Trump merkt, dass selbst die, die eigentlich vorher auf seiner Seite waren, jetzt nicht nur Giorgia Meloni, sondern vielleicht auch der ein oder andere katholische Wähler in den Vereinigten Staaten sagt, nee, also das ist dann doch nicht der richtige Präsident für uns. Also die Regierung von Donald Trump nutzt ja jede Gelegenheit, um sich als christliche Vorkämpfer zu präsentieren. Es gibt ja da diese Bilder zum Beispiel von diesen Predigern, die dann um Donald Trump herumstehen. In der einen Hand die Bibel, in der anderen Hand die Hand auf der Schulter von Donald Trump. Da gibt es dann so Segensaktionen, wo dann also der ganze Segen aller Kirchen der Welt auf ihn herabbeschworen wird. Und es gab ja auch dieses KI-Bild, wo Donald Trump im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung, im zeitlichen Zusammenhang dieser Auseinandersetzung, Jesusartig einem kranken Mann die Hände auflegt und hat dann das Bild löschen müssen, weil es doch allzu blasphemisch für viele war.
Davor hat er sich aber noch versucht rauszuziehen mit, er hat sich nur als, was, Sanitäter?
Als Arzt.
Nee, er war Arzt. Genau. Als Arzt darstellen wollen.
Es gab dann ein Friedensgebet im Vatikan, wo Papst Leo sehr deutlich gesagt hat, dass er diese menschlichen Allmachtsfantasien zu glauben, man wisse Gott auf seiner Seite, wenn man einen Krieg beginnt, wo er das sehr, sehr klar abgelehnt hat, ohne jetzt Trump oder die USA zu nennen. Aber da hat dann J.D. Vance gesagt, also der Papst soll doch bitte ein bisschen besser nachdenken, bevor er über Theologie spricht, so wie er das tut, wenn er über Politik spricht.
I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
Also kann man sagen, dass der Papst für Trump vielleicht sowas wie, ich sag mal, die ultimative politische Herausforderung ist? Weil er kann ja, die normalen Mittel von Trump sind ja Handelszölle,
genau,
Abzug
kann er nicht
von Soldaten, das kann er alles beim Papst nicht, ne?
Genau, es zeigt so ein bisschen die Beschränktheit seines Arsenals, gegen den kann er irgendwie nicht. Und das noch Bessere ist ja, Leo will auch gar nicht, will nicht in dieses Feindschema eingegliedert werden. Er will diesen Kleinkrieg, diesen Verbalen auch nicht. Und er würde nie sagen, ich bin ein politischer Papst. Aber er würde immer sagen, dass sein Amt natürlich auch politisch ist. Also alles, was mit dem Christentum zu tun hat, hat Auswirkungen in unser Hier und Jetzt, ist also automatisch politisch. Und dann gibt es ja auch noch den Vatikanstaat, den Heiligen Stuhl, wo Papst Leo ja sozusagen Staatsoberhaupt ist mit einem sehr großen, weit verzweigten diplomatischen Dienst. Also da gibt es dann tatsächlich einen unmittelbaren politischen Auftrag mit Botschaften in zig Ländern und diplomatischen Vertretern überall, die top ausgebildet sind. Und was mir auffällt, ist, dass Papst Leo diese Diplomaten des Heiligen Stuhls stärker wieder mit einbindet, dass er auch nicht nur über Diplomatie redet, sondern auch selber stärker auf die Macht der Diplomatie setzt.
Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassen, ja, wir haben Papst Leo, der wahnsinnig gut kommunikativ unterwegs ist, sehr gezielt seine Worte setzt, durchaus aber auch da mal die Initiative ergreift, ne? Also jetzt nicht nur darauf wartet oder auch sich mal löst von dem, was vielleicht auf seinem Zettel steht. Als jemand, der, so wie du ihn beschrieben hast, durch und durch politisch ist, schon seit jungen Jahren sich für den Frieden einsetzt, für Gewaltlosigkeit, für Reduktion von Waffen und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ja, und auch guckt, wie er das jetzt in seinem Amt als Papst ausübt, wie wichtig ist Papst Leo jetzt zu dieser Zeit, wo wir ja sehr, sehr viele Konflikte gerade in der ganzen Welt haben?
Ich glaube, dass viele, viele Menschen, und das sind ja nicht nur Katholikinnen und Katholiken, eine ganz große Sehnsucht haben nach so einer Stimme. Ohne es jetzt überhöhen zu wollen, aber schon so ein bisschen die Sehnsucht nach einer Stimme der Vernunft in dieser verrückten Welt. Und ich glaube, Durch seine Art, durch seine Art und Weise zu kommunizieren, dieses Amt auszuüben, macht Papst Leo dieses Amt gerade wichtiger, als es vielleicht schon mal war.
Und wird das so bleiben? Weil zum ganzen Bild gehört ja auch, dass die Kirche selbst auch in einer Krise steckt. Deswegen stellt sich für mich da die Frage, wie lange kann er das so ausüben, ja?
Natürlich wird es auch Situationen geben, wo er sich unbequem befragen lassen muss. Beispielsweise, wenn es darum geht, wie ist es denn jetzt mit Reformen in der katholischen Kirche? Ich glaube, das ist auch gar nicht sein Anspruch, da immer sozusagen Meinungsführerschaft zu haben. Ich glaube, es wird Konjunkturen geben, wo man diese Stimme mehr hört und manchmal weniger hört. Wo man manchmal ihn auch stärker kritisiert und manchmal, so wie das eben jetzt der Fall war, sogar Giorgia Meloni und andere kommen und sagen, hey, das ist unser Papst und über den darf man nicht schlecht reden.
Tillmann, vielen Dank dir, das war sehr spannend.
Danke auch.
Tillmann Kleinjung bleibt weiter nah dran an Leo dem 14. Seinen Film für die ARD, Mensch Leo, Augustiner, Seelsorger, Papst, findet ihr in unseren Shownotes. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion: Viktor Völzner-Beresch, Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck, Marie-Noëlle Zwieler und Lisa Krummer. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Bis bald. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Das ARD-Radio-Feature Kampf der Geheimhaltung. Es geht um Julian Assange, den Gründer der Plattform WikiLeaks. 2010 veröffentlichte WikiLeaks Collateral Murder. Das Video zeigt, wie im Irak Zivilisten, darunter auch Journalisten, durch US-amerikanische Kugeln wie nebenbei sterben. Julian Assange zahlte als Gründer von WikiLeaks für die Veröffentlichung der geheimen Aufnahmen einen hohen Preis. 14 Jahre lang Haft, Folter und Isolation. Im Sommer 2024 ist er durch einen Deal mit den USA freigekommen. Seitdem lebt er zurückgezogen in seiner Heimat Australien. Was macht er heute? Wie steht es um WikiLeaks 20 Jahre später? Und hat die Plattform dem Journalismus gedient, mehr Transparenz und Pressefreiheit gebracht? Diesen Fragen gehen die Autorin Lea Eichhorn und der Investigativreporter John Götz in ihrem ARD-Radio-Feature nach. Ihr findet Kampf der Geheimhaltung in der neuen ARD-Sounds-App.